Face to Face, let's talk about aesthetics.
Der Podcast für ästhetische Dermatologie und Medizin mit
Dr. Alexandra Ogilvie
und Franziska Bartel.
Herzlich willkommen zu Face to Face, let's talk about aesthetics. Heute mit einer sehr speziellen Folge. Es geht nämlich um die Männer und die Ästhetikbehandlung bei Männern. Und was hätten wir nicht besser machen können, Dr. Alexandra Ogilvie, der Co-Host, der heute da ist, als uns einen Mann einzuladen.
Natürlich behandeln wir auch ab und zu Männer, aber ich konnte mir eigentlich keinen besseren Gast für heute vorstellen, Franziska, als meinen Freund, Kollegen und Nachbarn, Dr. Christian Merkel, Facharzt für Dermatologie, so wie wir auch. Und man könnte ja meinen, wenn man quasi Wand an Wand ist, hätte man da auch eher so ein Kompetitions- oder Konkurrenzthema. Glaube ich, Christian, können wir mit Fug und Recht sagen, haben wir nie gehabt, von Anfang an nicht gehabt. Und du könntest bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz was zu deinem Werdegang sagen und zu deinen Lieblingsschwerpunkten in deiner großen, schönen Praxis nebenan.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf, weil man hört ja in der Branche unheimlich viel über diesen Podcast und ich weiß ja, der wird nebenan produziert und deswegen habe ich mich besonders gefreut, eingeladen
Hattest
zu sein.
Hattest du schon dein Ohr so an die Wand gedrückt und gedacht, bisschen, du kannst ein bisschen was aufschnappen?
Ein bisschen was aufschnappen von den Ästhetik-News. Genau, ich bin genau wie du Dermatologe in der Praxis nebenan. Wir haben eine große Gemeinschaftspraxis mit assoziiertem Medical Spa und wir kümmern uns eigentlich genau wie ihr auch, um alle Themen rund um Dermatologie, Allergologie, aber vor allen Dingen auch hier in München Beauty. Und ich freue mich, dass ich eingeladen bin zum Thema Männerschönheit oder Beauty bei Männern, weil ich glaube, dass doch mein Anteil an männlichen Patienten deutlich, deutlich höher ist als bei dir. Und zwar nicht, weil du weniger qualifiziert bist, männliche Patienten zu behandeln, sondern ich glaube, es geht wirklich darum, dass männliche Patienten sich gerne einen männlichen Behandler aussuchen.
Das glaube ich mit Sicherheit. Mhm. Und zu den Zahlen, Franziska, kannst du uns ja wirklich mal konkret nennen. Wir sind ja, das geht dir genauso, Christian, wir sind ja jahrelang auch immer von den Firmen gefragt worden, wie wir das Potenzial, das Wachstumspotenzial im Ästhetikmarkt bei Männern einschätzen. Und da gab es ja dann auch Umfragen von den renommierten großen Agenturen, Boston Consulting und wie sie auch alle heißen. Und erstaunlicherweise sind die realen Zahlen immer noch nicht an das herangekommen, was immer so prognostiziert wurde. Und unsere hier in unserer eigenen Praxis unterrepräsentieren sowieso diesen Anteil an männlichen Patienten. Das liegt, glaube ich, wirklich daran, dass sich Männer verstandener fühlen von einem männlichen Behandler.
Kann ich auch nachvollziehen. Ist ja von Frau zu Frau auch nicht anders. Ne? Ja. Also gerade wenn es um spezielle Themen wie Intimästhetik geht, würde ich auch eher zu einer
weiblichen. Wie sind denn die Zahlen, Franziska?
Die Zahlen sind wenig überraschend für Deutschland. Die sind seit 10 Jahren fast identisch, wenn man sich das Geschlechterverhältnis anguckt. Wir werden auch immer wieder gefragt von Redakteuren oder Journalisten, kommen nicht mehr Männer jetzt zur Behandlung? Sage ich, ja schon, aber es kommen auch mehr Frauen zur Behandlung, weil die Patientengruppe allgemein gewachsen ist.
Das
ist auch,
wenn man sich
die internationalen Zahlen anschaut. Wobei man sagen muss, Deutschland ist da noch ein bisschen hinterher, was die prozentualen Zahlen angeht. Die liegen immer so bei 11%, also irgendwas zwischen 10,5 und maximal 12% die letzten 10 Jahre. Und international gesehen, wenn man alle Behandlungen weltweit zusammennimmt, gehen wir in den minimalinvasiven Bereich, liegen die bei 14,5%, also ein bisschen drüber, muss man sagen. Bei den chirurgischen Maßnahmen sind es 14,3. Also das ist in Deutschland ein bisschen drunter.
Was mich ja immer interessieren würde, wozu ich keine Zahlen gefunden habe, ich weiß nicht, ob du welche kennst, ob das Budget, was ausgegeben wird für ästhetische Behandlungen, prozentual bei Männern über diesen 14% liegt. Also ob die, wenn sie was machen lassen, tendenziell, ob bei denen vielleicht dann auch der Euro etwas lockerer sitzt oder ob das sich auch ungefähr.
Also zu Budgets ist mir jetzt nichts bekannt und du weißt, ich bin ja die Zahlenmaus, genau, auch für die Fachgesellschaften und mache ja auch eine große Statistik für eine renommierte deutsche Fachgesellschaft. Also Zahlen nicht, aber man kann gucken anhand der beliebtesten Eingriffe, wie viel dafür ausgegeben wird und dass natürlich eine Liposuktion wesentlich mehr kostet als eine Botulinumtoxinbehandlung, das ist klar. Ne? Und da kann ich sagen, dass die Top 5 in Deutschland im letzten Jahr lagen Oberlidstraffung auf Nummer 1 und die liegen schon die letzten 3 Jahre sehr hoch unter den Top 3, immer schon. Die Gynäkomastie, das ist eine Verweiblichung der Männerbrust, also auch eine Absaugung, die da vorgenommen wird, liegt auf Platz 2. Dann kommt die Fettabsaugung, also Männer lassen sich auch gern chirurgisch behandeln. Dann kommt das Hals-, Stirn- oder Facelifting und dann erst die Faltenunterspritzung. Also In Deutschland geht man schon sehr stark chirurgisch vor, aber das ist natürlich das Bild von plastischen Chirurgen.
Aber vielleicht
wir sind jetzt aber bei den Dermatologen.
Vielleicht vertrauen die Männer auch eher so dem
etwas, Messer.
Ja, oder dem möglicherweise invasiveren und denken, viel hilft viel oder es muss dann. Christian, würdest
ich glaube,
sagen,
wenn das man den Christian, genau, wenn man den Christian jetzt befragt als Dermatologen, hat er ein ganz anderes
Aber
Bild.
Was würdest du denn sagen, mit was kommen denn die Patienten, mit welchem Behandlungswunsch kommen Männer am häufigsten zu dir?
Das ist natürlich ganz unterschiedlich von meiner Patientenpopulation, weil ich auch sehr, sehr viele Patienten im Bereich Haare und Haarchirurgie habe. Okay. Die zählen wir jetzt mal raus.
Ja, das machen wir. Wärst du einverstanden dafür, mal eine ganz eigene Podcast-Folge mit uns zu machen?
Sehr, sehr gerne.
Weil ich habe
Riesenthema
zu unseren bisherigen Podcast-Folgen ja schon relativ viel konkretes Feedback bekommen, unter anderem auch von Männern, die mich gebeten haben, eine separate Folge zur Haartransplantation zu machen. Und ich kann mir da super vorstellen, dass du da
der Mache ich total gerne und erkläre einmal, wie so eine Haartransplantation wirklich vom Tag der Beratung bis ein Jahr danach funktioniert.
Und was geht und was geht nicht, was kann man erwarten und so weiter.
Genau.
Und auch begleitend machen für die Haare ist ja nicht nur ein männliches Problem. Auch viele Frauen haben ja Probleme in dem Bereich.
Ne? Okay, Haare mal weg.
Ja, aber jetzt
kommt einer, der hat genug Haare.
Ihr hattet jetzt ja viele Fragen mir schon gestellt. Also deine Frage, warum vielleicht doch Männer eher zu einem Chirurgen gehen als zum Dermatologen, ist, dass Männer natürlich gerne etwas mit einer einmaligen Behandlung behandelt haben möchten.
Effektiv.
Während
Echt,
man,
das ist kein Klischee, ja?
Ja, während man jetzt einer weiblichen Patientin, die freut sich vielleicht auch, wenn man sagt, und dann kommen sie einmal im Monat in die Kosmetikabteilung, da bekommen sie eine schöne Behandlung, wo sie sich 90 Minuten Zeit nehmen können, das nimmt die Frau eher so aus dem Alltag raus. Während ich das Gefühl habe, bei einem männlichen Patienten würde ihn das eher stressen, jetzt nochmal in die Stadt zu fahren. Und männliche Patienten kommen dann eher seltener. Deine zweite Frage war zum Budget. Ich glaube, dass man, und ich spreche jetzt immer nur in der Allgemeinheit, einen männlichen Patienten etwas zurückhaltender behandelt als eine weibliche Person. Dementsprechend würde ich auch sagen, dass der Euro, auch wenn er lockerer sitzt, man ihn dann doch nicht in Anspruch nimmt, weil die männlichen Patienten, die einfach frischer aussehen möchten, dann eben doch weniger erhalten an Therapien.
Ist es tatsächlich so? Das finde ich jetzt auch spannend.
Das ist meiner Erfahrung nach so. Von der Patientenführung finde ich männliche Patienten sehr angenehm, weil männliche Patienten begeben sich, wenn sie Vertrauen gefasst haben, komplett in deine Hände. Und ich gehe auch in das Konsultationsgespräch bei einem männlichen Patienten schon ganz anders als bei einer weiblichen Patientin. Denn der männliche Patient sagt oft gerne, ich bin immer zufrieden, machen Sie es genauso, was Sie denken. Oder wenn Sie was anderes machen möchten, machen wir was anderes. Während ich oft, wenn ich in eine weibliche Konsultation reingehe, dann frage, was ist denn heute Ihr Wunsch einer Behandlung? Und dann kommen ganz konkrete Vorstellungen, wie ich möchte Lippen, Zornesfalte, Biostimulation gemacht haben. Das ist oft bei einem männlichen Patienten anders.
Der lässt einfach mal machen, wenn er Vertrauen hat, oder?
Der lässt machen, der weiß, der sucht sich seinen Behandler natürlich bewusst aus. Die meisten männlichen Patienten kommen dann doch auf Empfehlungen, manche dann aber auch übers Internet, über Bewertungen. Und wir haben auch, weil du es gerade gesagt hast, ist das Potenzial da? Meiner Meinung nach ja. Mhm. Und ich habe 2016 schon auf unserer Homepage die Männerbehandlung als eigenen Reiter aufführen lassen. Mhm. Und so kommen auch einige Patienten zu uns in die Praxis, weil das natürlich auch suchmaschinenrelevant ist.
Aber kommen die mit einem anderen Behandlungswunsch oder einem anderen Ideal häufiger?
Es kommt eher die Frage, ich möchte frischer aussehen, vielleicht jugendlicher aussehen, mein Hautbild soll sich verbessern. Also es ist nicht so eine konkrete Anfrage wie, ich möchte mein Lippenvolumen vermehren oder
Foxy Eyes haben.
Foxy Eyes haben. Also die, wie gesagt, die männlichen Patienten kommen auch gerne erstmal einfach zur Beratung. Und dann versuche ich mir auch die Zeit zu nehmen, wirklich eine ganzheitliche Beratung, die zum Patientenwunsch passt, bei meinem Patienten durchzuführen, auch Skincare und so weiter, das lege ich da auch mit rein, weil das ist natürlich auch ein großer Unterschied von einer weiblichen Patientin zu einem männlichen Patienten.
Da kommen wir nachher noch drauf, da fragen wir nochmal konkret nach, was Männerhaut auch bezüglich der Skincare-Routine unterscheidet von weiblicher Haut.
Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Wie viele Männer kommen prozentual zu dir, also was ja sicherlich ein Unterschied ist, weil du ein männlicher Behandler bist und die sicherlich anders anziehst. Und was lassen die konkret dann bei dir machen oder beziehungsweise was empfiehlst du denen? Was machst du am häufigsten bei Männern?
Also wie gesagt, die Haarpatienten weggedacht, sind ungefähr 15% sind männliche Patienten, also schon ein Großteil sind weiblich. Und die häufigsten durchgeführten Therapien für männliche Patienten sind Botulinumtoxin, sind hauterfrischende Therapien, also unvernetzte Hyaluronsäure, Biostimulatoren, um einfach frischer auszusehen. Und dann doch auch konkrete Patientenwünsche. Also ich kann auch ein paar Beispiele mal nennen. Zum Beispiel ein Patient kommt genetisch bedingt mit einer verwaschenen Jawline, das ist die Kiefer-Kinn-Linie, ist eigentlich ein schlanker Patient. Dann können wir als erfahrene Behandler schon immer sagen, ich kann mir vorstellen, das hat bei Ihnen in der Familie auch jemand. Und dann behandle ich einfach mit einer Kombination aus Injektionslipolyse und mit einer Platzierung von einem Filler, sodass man wirklich den Patienten markanter aussehen lassen kann.
Ich übersetze mal ganz kurz, Injektionslipolyse ist die Fettwegspritze.
Genau.
Genau, weil wir sind sehr tief drin im Thema und wissen natürlich, was dieser Begriff bedeutet. Also es gibt eine Lösung, die in der Lage ist, dazu Fettzellen aufzulösen, die dann anschließend abtransportiert werden, also minimalinvasive Lösung. Also es muss nicht immer gleich eine Liposuktion sein, ne, oder eine Fettabsaugung.
Aber gerade diese Kiefer-Kinn-Linie oder Jawline genannt ist ein gutes Beispiel dafür, weil das ist ja auch damit so ein bisschen in der Wahrnehmung, das wird das Gesicht ja auch ein bisschen männlicher aussehen lassen. Ist es so, dass einige dann auch kommen und sagen so, machen, lassen Sie mich doch so ein bisschen maskuliner aussehen? Also von den wenigen männlichen Patienten im Vergleich zu euch, die bei uns ankommen, erinnere ich mich so an ein Zitat, es war ein Patient, Schauspieler, Film und Bühne, und der meinte dann so, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausgedrückt habe, Frau Ogilvy, aber ich habe keine Lust mehr auf diese Hausmeisterrollen. Ich möchte auch gerne mal wieder einen Liebhaber spielen. Okay. Und das war ein Patient, bei dem eben diese Kombination von Fettwegspritze und einem konturgebenden Hyaluronsäurefiller an der Kinnlinie dann zum Einsatz gekommen ist.
Das gibt's häufig, oder? Auch gerade jetzt in Zeiten von Social Media haben natürlich auch ganz junge männliche Patienten bestimmte Vorstellungen, wie sie ihre Gesichtskontur verbessern können, um besser auszusehen. Da geht es ja dann gar nicht so um Anti-Aging, sondern es geht
um maskulines Aussehen.
Genau, maskulines Aussehen. Und dazu aber auch nochmal eine Anekdote, das ist trotzdem nicht bei jedem Patienten so. Ich kann mich nämlich erinnern, 2018 durfte ich in Südamerika einen Vortrag halten, The Male Patient, und ich habe dann, genau wie wir es jetzt gerade auch besprochen haben, alle meine Techniken erklärt, wie ich die Wangenknochen akzentuieren kann, die Jawline, das Kinn, also wirklich, wie ich einen Mann männlicher aussehen lassen kann. Und Südamerika ist beim Ästhetikmarkt für Männer schon deutlich, deutlich weiter, auch wenn man sich die Zahlen anschaut. Und dann kam die erste Publikumsrückfrage war, aber haben Sie denn nicht auch männliche Patienten, die gar nicht männlicher aussehen möchten? Weil, und die gibt es natürlich auch bei uns in der Praxis und auch gar nicht so wenige. Und ich bin natürlich erstmal hochrot angelaufen, habe mir gedacht, ich bediene hier das volle Klischee aus Europa. Deswegen, das möchte ich auch nochmal klarstellen, nicht jeder männliche Patient möchte natürlich männlicher aussehen. Und es gibt auch Patienten, die möchten gerne mehr Lippenvolumen haben. Oder auch, wir machen ja auch in unseren Praxen dauerhafte Haarentfernung mit dem Laser. Die möchten ihren Bart mit dem Laser entfernt haben. Und das, denke ich mal, ist auch ein großer Markt, der wächst.
Laser ist auch ein gutes Stichwort.
Ja.
Laser, ihr nennt euch ja Haut- und Laserzentrum, weil ihr beides gleichermaßen ja auch bedient und da eure Expertise habt über Jahrzehnte. Wir lasern ja auch viel und ich weiß, wie differenziert man einen Laser wählt für bestimmte Hautthemen und Hauttexturen, Hauttypologien. Würdest du so eine grobe Unterscheidung machen? Ist männliche Haut, was Laserbehandlungen angeht, auch anders zu behandeln als weibliche? Gibt es mehr Risiken oder mehr Dinge zu beachten?
Also die männliche Haut ist natürlich von ihrer Struktur ein bisschen fester, was aber nicht bedeutet, dass ich bei ablativen Verfahren, erkläre ich auch noch, also ein Fraxel-Laser ist zum Beispiel ein Verfahren, womit man eine Hautverjüngung durchführen kann.
Und ablativ heißt abtragend, bei dem die Hautoberfläche verletzt wird.
Genau, und das ist was jetzt auch gerade 2025 durch Social Media wieder total gehypt wird. Also die Patienten kommen aktiv und sagen, Herr Dr. Merkel, Sie bieten ja Fraxel-Laser an, das ist was ich mir vorstellen kann. Was aber auch wieder doch ein Unterschied ist, dass ich dann doch die Downtime nochmal natürlich mit dem Patienten besprechen muss.
Das ist die Ausfallzeit.
Ausfallzeit nach so einer Behandlung. Denn weibliche Patienten sind A, häufig bereit, länger auszufallen für eine Beauty-Behandlung, und zweitens haben die natürlich noch diesen kleinen Zauber des Make-ups. Also die sind da ja unheimlich geschult und können quasi die Krusten dann auch abdecken und können am nächsten Tag in ihren Führungsjob gehen. Das kann ein männlicher Patient dann im Zweifel nicht.
Würdest du auch behaupten, dass weibliche Patienten gegenüber männlichen Patienten leidensfähiger sind? Weil, was ist, also jetzt mal ganz ehrlich. Was ist da so deine Erfahrung?
Also ich kann meine ganz persönliche Erfahrung, ich bin sehr, sehr schmerzempfindlich bei bestimmten Behandlungen.
Wirklich? Wer behandelt dich denn so?
Da gehe ich ganz gerne in die Nachbarpraxis. Aber die männlichen Patienten, ja, ich bin dann schon ein bisschen zurückhaltender, auch Nadelphobien zum Beispiel. Also wir als Behandler versuchen natürlich sowieso nicht vorm Gesicht des Patienten mit den Nadeln rumzufuchteln, sondern alles so ein bisschen, da schließen Sie mal die Augen, jetzt gibt es einen kleinen Pieks. Das mache ich bei Männern dann schon noch ein bisschen vorsichtiger. Also auch wenn wir zum Beispiel eine Plasmabehandlung machen, machen wir teilweise die Blutabnahme bei männlichen Patienten, bei jungen männlichen Patienten schon im Liegen, weil ich weiß, da gibt es einfach Kreislaufprobleme.
Oh, echt? Ist das also ist das im Durchschnitt höher als bei Frauen die Quote?
Das ist kein Klischee. Auch bei nicht abtragenden Laserbehandlungen wie IPL gegen Pigmentstörungen oder Rötungen. Und Rötungslaser, das muss ich sagen, ist in meiner Praxis, glaube ich, das Häufigste, was ich bei männlichen Patienten auch durch oder was sehr viel gefragt wird, weil diese störenden, erweiterten Äderchen, geröteten Wangen, Nasen führen die Patienten oft aktiv zu uns mit der Bitte, ob wir da mit dem Laser was machen können. Und da gehe ich schon mal mit 1-2 Joule weniger erstmal dran, als ich bei einer Dame dran gehen würde mit dem gleichen Thema, weil ich weiß, dass die Toleranz, sagen wir mal, erstmal so ein bisschen ausgetestet werden muss. Ich glaube, es ist auch nicht jetzt stereotypisierend, wenn ich sage, das Schmerzempfinden ist ein anderes bei Männern. Wir haben dann auch mehr Schmerz. Ist ja okay.
Ja, ist ja auch nicht weiter schlimm. Ne? Nee. Aber also es ist interessant zu hören, dass es tatsächlich so ist, wie man, ich meine, man sieht natürlich immer lustige Insta-Reels und so über Mann-Frau-Schmerzverhalten und sowas. Männergrippe zum Beispiel, die ist ja wesentlich schlimmer als die weibliche Grippe, haben wir gelernt. Aber es ist tatsächlich interessant zu hören, dass es so ist. Würdest du sagen, es hat sich im Vergleich zu vor 10 Jahren was verändert in der Nachfrage bei Männern, was Behandlungen angeht? Wenn ja, was?
Ja, schon wirklich diese hautqualitätsverbessernden Therapien werden vermehrt nachgefragt. Und meiner Meinung nach, zumindest bei mir in der Praxis, so diese ganz harten Filler-Therapien, dass ein Patient kommt und sagt, ich möchte jetzt maskuliner aussehen, bitte behandeln Sie mich mit 5 bis 6 Milliliter Filler. Das ist für den Hörer, das ist viel. Das nimmt eher so ein bisschen ab und glaubt, dass auch die männlichen Patienten natürlich auf Social Media unterwegs sind. Ich finde es dann immer ganz faszinierend. In meinen Feed kommen dann auch viele Therapien zum Beispiel aus Südkorea rein, wo man sieht, 50% der Patienten, die sich da in Kliniken begeben, sind männliche Patienten. Und das ist ganz, ganz normal, dass die männlichen Patienten da auch eine Glass-Skin haben wollen oder eine schöne Haut, einfach um gesund und vital auszusehen. Und das kommt auch immer mehr zu uns.
Aber Glasskin ist ein gutes Stichwort, weil da geht es ja dann um Skincare und Skincare-Routine und auch wieder, wir wollen hier nicht schwarz-weiß malen, aber würdest du sagen, Empfehlung, was Skincare-Routine angeht, sollte bei Männern eher so ein bisschen pragmatischer und schlanker sein? 1-2 Hero-Produkte, sind die eher ein bisschen pflegefauler? Und nächste Frage gleich angeschlossen, gibt es Unterschiede, was so die Wirkstoffe angeht, Eindringen in die Haut, achtest du da drauf? Bei Männern und Frauen gibt es da so grobe Unterschiede?
Also ich glaube schon, dass jemand, der auch gar keine Skincare-Routine bislang hatte, dem brauche ich jetzt nicht kommen mit einer 10-Step-Skincare-Routine und dem 10 Produkte aufschreiben. Das wird einfach nicht funktionieren. Deswegen glaube ich schon, dass die Produkte einfach sein müssen. Die sollten nicht ölig oder ähnlich auf der Haut liegen. Das gilt auch für den Sonnenschutz, weil natürlich auch ein männlicher Patient, also das, der beste Anti-Aging-Wirkstoff ist ja ein Lichtschutzfaktor 50 in der Früh aufzutragen. Das heißt, die Produkte sollten angenehm sein. Und was mir bei Skincare so manchmal so ein bisschen auf die Nerven geht, eigentlich, weil das war ja deine Frage, braucht man wirklich unterschiedliche Produkte für Männer und Frauen? Wahrscheinlich eher nicht, aber die Produkte sowohl in der Apotheke als auch im Kosmetikhandel, die sind natürlich sehr genderspezifisch. Also bestimmte Serien haben schon einfach die Farbe im Badezimmer, die würde ich mir jetzt als Mann auch nicht in mein Badezimmer stellen wollen, obwohl ich glaube, dass die Wirkstoffkonzentration und so genauso geeignet ist für meine eigene Haut, gilt natürlich auch für den Duft. Also, aber es gibt ja Produkte, die wir beide gerne empfehlen, Marken, die sind einfach sehr neutral von ihrem Geruch, die sehen sehr medizinisch aus und die empfehle ich bei Männern und bei Frauen.
Ich denke, ein Unterschied ist, vielleicht ist das auch nur mein persönlich privates Empfinden, weil ich sehe es ja im heimischen Badezimmer, also mein Mann und ich, der nimmt teilweise die gleichen Produkte wie ich, also das, wie du schon sagtest, aber bei ihm muss es halt einfach sein. Also er ist nicht so wie ich, ich nehme dann ein Vitamin-C-Serum, dann kommen noch die Peptide oben drüber, am liebsten hat er nur Waschen und direkt die Creme ins Gesicht. Ist das auch dein Empfinden, dass Männer es gerne einfach halten wollen mit der Pflege, weil sie sich auch nicht so viel merken wollen? Also wir Frauen, wir fuchsen uns ja dann da total rein und gehen da drin auf, weil das so unser Spa-Moment zu Hause ist.
Das wollte ich gerade sagen. Und das ist das Gleiche, was ich gerade am Anfang gesagt habe mit dem, ich gehe zu meiner Kosmetikerin und lass mich behandeln. Eine Frau hat nicht mehr Zeit als im Gegenteil. Ja, meistens sind ja Frauen dann noch voll berufstätig und haben noch alles andere an der Backe. Aber kriegen es trotzdem hin, sich dann nochmal die 60 bis 90 Minuten in die Kosmetikbehandlung einmal im Monat zu begeben und auch vielleicht am Abend zu sagen, so, jetzt sind meine 10 Minuten, jetzt wird das Serum aufgetragen, das Serum muss 1 Minute einwirken. Dann kommt die Creme, dann kommt und dazwischen noch Toner und was weiß ich. Da haben natürlich Männer, glaube ich, einfach so haben einfach nicht die Geduld dafür, sondern das ist Zähneputzen, Creme drauf, fertig, wenn überhaupt. Und deswegen ist es schon.
Reinigung wird vielleicht überbewertet.
Reinigung.
Das ist ein schwieriges Thema.
Reinigung natürlich auch. Also das ist, und wie gesagt, das kann man nicht, es gibt auch sehr Skincare-interessierte Männer und männliche Patienten, die wirklich sich gut auskennen. Die Männerhaut ist natürlich an sich, weil das ja auch so ein bisschen unser Thema heute ist, ist natürlich anders. Also die Talgdrüsenproduktion ist anders. Das bedeutet, die Haut ist eigentlich auch hormonell bedingt ein bisschen öliger. Deswegen dürfen die Produkte auch anders sein. Und ich würde dann auch meinen männlichen Patienten eher empfehlen, wenn sie was erreichen möchten mit ihrer Skincare, nicht auf Serum zu verzichten, gerade in den Sommermonaten, sondern dann lieber zu verzichten nochmal auf die Pflegecreme, die draufkommt. Weil meistens fettet die Haut innerhalb von 30 bis 60 Minuten alleine wieder nach. Aber das Serum hat ja die aktiven Wirkstoffe. Also das ist meine Botschaft nach da draußen für die männlichen Zuhörer. Lieber in ein Serum investieren als in eine fancy Pflegecreme.
Aber da kommt noch was on top. Alexandra, dein Lieblingsthema, was darf im Sommer auf gar keinen Fall fehlen in der Männerpflege tagsüber?
Der UV-Schutz,
natürlich. Richtig.
Und das ist wirklich
Da sind Männer ja immer nach wie vor noch hinten dran, ne? Also selbst das Thema Anti-Aging funktioniert bei denen nicht in Sachen Sonnenschutz.
Die oder ich werde häufiger von männlichen Patienten als von Damen gefragt, aber 30 reicht ja, wenn ich jetzt nicht zum Fahrradfahren gehe oder nicht aufs Surfbrett. Nein, auch da mal 2 Sätze dazu erklären. Wenn es schon um Anti-Aging geht, den hohen Schutz erreicht man im langwelligen und eher fürs Altern verantwortlichen UVA-Bereich eben auch nur, wenn man beim Lichtschutzfaktor 50 ist. Und deswegen eigentlich ganzjährig für männliche und weibliche Patienten. Lichtschutzfaktor 50 ist meine generelle Empfehlung.
Was sagt der männliche Dermatologe?
Lichtschutzfaktor 50, auf jeden Fall. Und da haben sich die Formulierungen in den letzten Jahren ja extrem geändert. Wenn man jetzt Patienten fragt, die schon ein bisschen älter sind und länger keinen Lichtschutz mehr angewendet haben, außer im Urlaub, die sagen immer nein, da werde ich weißlich, ich schwitze, meine Haut schwitzt darunter, ich vertrage das nicht gut. Und dann schreibt man denen mal ein Produkt auf und sagt, gehen Sie doch mal in die Apotheke und kaufen mal das. Und dann sind die ganz begeistert und nehmen das dann auch fleißig. Also da hat sich wirklich viel getan auf dem Markt. Ich empfehle das all meinen Patienten.
Gut, dass du es nochmal ansprichst. Ich glaube, das hat jetzt auch vielen geholfen. Also ich habe mal den Fehler gemacht, ich hatte eine getönte Sonnencreme und wollte sie meinem Mann andrehen. Und seitdem möchte der keine Sonnencreme mehr von mir haben. Ich kaufe ihm jetzt immer seine eigene, dann passt das. Wir wollen aber trotzdem, auch wenn wir eine einzelne Folge zu dem Thema planen, trotzdem nochmal ganz kurz auf das Thema Haartransplantationen eingehen. Es gibt ja Bilder, die kursieren in den sozialen Medien von den Hairlines, also dass ganz viele dafür, ich meine, ich glaube, allein in Istanbul gibt es über 200 Kliniken, die nur das anbieten und sich darauf spezialisiert haben. Wie sieht das dann in Deutschland aus? Du hast gesagt, du hast sehr viele Haarpatienten bei dir.
Ja, und wir haben das 2018 haben wir angefangen, so einen Fokus auf die Haarpatienten auch. Ich habe mich weitergebildet bezüglich Haartherapien, sowohl nicht chirurgisch als auch chirurgisch. Mhm. Und wir haben eine eigene Homepage bezüglich unserer Haartherapien. Und ohne viel Marketingbudget muss man sagen, die Patienten haben einen hohen Leidensdruck. Also ein Patient, der in unsere Praxis kommt, und ich frage das auch immer ganz gerne, und spezifisch mal nach einer Operation fragt, der hat im Schnitt schon 24 Monate davor ein Research betrieben, war auf allen Seiten in der Türkei, kommt dann doch irgendwie wieder auf Deutschland und München zurück und kommt dann mal zu dem Step, ich möchte vielleicht eine Haartransplantation machen lassen. Und das hast du gerade schon gesagt, Alexandra, dann ist natürlich ganz interessant, manchmal muss man die Patienten dann nach ihrer 2-jährigen Journey zu Hause enttäuschen und sagen, sie sind gar kein guter Kandidat für eine Haartransplantation, das geht gar nicht. Und dann brechen die natürlich halb zusammen, weil die haben sich jetzt fest vorgenommen, jetzt wird das gemacht. Und das ist unser Anspruch, dass wir die Patienten einfach früh abholen und am besten natürlich auch gar nicht operieren, sondern mit nicht operativen Methoden die Hairline gut herstellen oder erhalten.
Aber sind dann die männlichen Patienten schwerer von ihrem OP-Wunsch abzubringen und zu überzeugen, dass auch manchmal die etwas sanfteren Methoden auch zielführend sein können?
Die meisten nicht, aber es gibt welche, und das musste ich auch lernen, dass man die, wo man schon weiß, dass das operative Ergebnis mich nicht zufriedenstellen würde, dass man die auch nicht operiert, weil ansonsten hat man natürlich einen langen Rattenschwanz danach, weil der Patient wird dann genau, wie man sich's schon vorher dachte, nicht glücklich. Mhm. Also das ist für mich, sind das die Patienten, wo ich am meisten in meinem ärztlichen Dasein gelernt habe, auch für mich eine gesunde Patientenselektion zu haben und zu sagen, dieser Patient ist nicht geeignet oder passt auch nicht gut zu mir.
Und macht dann unglücklich auf beiden Seiten im Nachhinein. Genau. Ne?
Was sind denn Alternativen? Also was man so machen kann? Das will ich jetzt schon noch mal wissen.
Genau, nur ganz kurz. Also was gemacht werden kann, sind natürlich Medikamente, die man dem Patienten verschreiben kann. Es gibt freiverkäufliche Formulierungen in der Apotheke, die der Patient selbst zu Hause auftragen kann. Und in der Praxis gibt es Therapien mit kleinen Mikroinjektionen in die Kopfhaut. Das kann mit dem eigenen Blutplasma sein oder auch mit Polynukleotiden oder Vitaminen und Proteinen. Also es gibt multiple Möglichkeiten, die wissenschaftlich erwiesen sind. Und wir machen auch von allen unseren Patienten immer eine Fotodokumentation. Nach 6 Monaten wird ein Verlauf dokumentiert und wir wollen natürlich auch, dass unser Patient eine deutliche Besserung der Haarstruktur hat.
Ja, weil andernfalls ein unzufriedener Patient macht ja auch den Behandler nicht glücklich.
Ja. Ne? Macht ihr eine Blutanalyse bei Haarausfallpatienten?
Ja, also da ist es wieder so, ich habe erstaunlich viele weibliche Patienten auch, die in die Haarsprechstunde kommen, und das sind auch ungefähr 50%, und wir machen auch Haartransplantationen bei erstaunlich vielen weiblichen Patienten. Und bei Frauen, es kommt immer auf die Anamnese an. Also Anamnese ist das Erstgespräch, was der Arzt mit dem Patienten führt, und auf das Verteilungsmuster von dem Haarausfall. Ich glaube, Alexandra, du kannst mir zustimmen. Mhm. Wenn der Patient schon, wenn ich den aus dem Wartezimmer aufrufe, eine androgenetische Alopezie, also dieser ganz normale Haarausfall des Mannes, den erkenne ich auf 10 Meter Entfernung. Aber natürlich kann noch eine zweite Ursache dahinter stecken. Also eine Blutanalyse, um deine Frage zu beantworten, mache ich nicht bei jedem männlichen Patienten, bei weiblichen Patienten fast immer.
Interessant, weil bei Frauen der Haarverlust eben eher so diffus über den ganzen Kopf verteilt ist, und da eben die Unterscheidung, ist es hormonell bedingt oder hat es vielleicht andere Mangelzustände als Ursache, schwerer rein vom Anschauen her zu treffen ist. Und da erlebt man tatsächlich in der Blutanalyse, wir machen es genauso, wir machen eine sehr ausführliche Blutanalyse, und da poppen manchmal dann doch Mangelerscheinungen auf, die man sehr gut ganz gezielt eben behandeln kann durch Gabe von den Spurenelementen, die da fehlen, entweder als Tabletten oder in Infusionsform, und kann damit doch auch häufig einen Haarausfall stoppen und das Haarwachstum wieder anregen.
Ich freue mich schon jetzt auf die Folge, die wir dazu haben, weil ich habe noch Minimum 20 Fragen zu diesen Themen.
Also zu Haaren werden wir dann, vielleicht wenn wir die extra Edition, Hair Edition machen mit dir, Christian, auch das Thema zu viel Haare ansprechen, weil Haarentfernung ist ja auch ein Riesenthema bei beiden Geschlechtern.
Absolut. Ja. Mhm. Konntest du denn abschließend so auch über die letzten 10, 15 Jahre, du bist ja auch schon lange im Geschäft und du bist vor allem auch weltweit unterwegs und kriegst da sehr, sehr viel mit. Du hast gerade gesagt, Lateinamerika, da ist man viel weiter vorne, und das zeigen ja auch die Zahlen der ICEPs, wenn man die international anguckt. Hat sich denn die Einstellung zur Ästhetik in Deutschland aus männlicher Sicht geändert? Also ist man generell offener, auch dazu zu stehen? Was ist so deine Erfahrung?
Zumindest offener, dann dieses Thema auch mal anzusprechen und wirklich einen Arztkontakt zu suchen, um darüber zu sprechen. Und ich glaube, das ist allgemein bei männlichen und weiblichen Patienten. Ich glaube schon, dass Frauen da uns Männer noch ein bisschen voraus sind, einfach zu der besten Freundin zu erzählen, du, das ist mein Beauty-Doc, da gehe ich hin, dem vertraue ich, da kannst du auch gut hingehen. Bei den Männern kommt es häufiger dann doch mal über die Ehefrau, also dann irgendwann fragt der Patient dann seine Freundin oder Frau doch mal, warum siehst du eigentlich immer noch so aus wie vor 10 Jahren, und dann kommt mal die Adresse auf den Tisch und dann kommt eben der Patient auch dahin, weil er
ich
sieht.
Ich frage nicht für einen Freund, sondern ganz häufig, meine Freundin schickt mich oder meine Frau
für meinen
schickt
Mann.
Mich. Genau. Okay. Und sagt, gegen die gerötete Nase kann man noch was machen.
Ich glaube schon, dass man offener damit umgeht und dass in Zukunft natürlich noch viel populärer werden wird und es genauso ist wie ein Friseurbesuch, dass man eben dann vielleicht alle 3 bis 6 Monate einmal zu seinem Dermatologen, plastischen Chirurgen geht und da seine Bedürfnisse behandeln lässt.
Sprich, du gehst davon aus, dass das prozentuale Verhältnis zwischen Mann und Frau sich doch nochmal verändert oder glaubst du, dass einfach die Gesamtzahl an Patienten und Patientinnen weiterhin steigt und sich deshalb das Verhältnis einfach so einebnet?
Da bin ich genauso neugierig wie du, weil ich glaube, dass, wie wir ja schon gesagt haben, in anderen Ländern ist das prozentuale Verhältnis anders, also gerade die genannten Länder und Kontinente. Und ich glaube, also wir sehen natürlich schon, dass der Markt extrem steigt in verschiedene Richtungen, positiv und negativ. Ich glaube, dass so Praxen wie unsere, Alexandra, wir sind natürlich auch in einer gewissen Kapazität dann angelangt und wir können jetzt nicht nochmal 100% mehr Patienten behandeln, sondern wir fokussieren uns dann auf bestimmte Behandlungen und spezialisieren uns noch mehr auf unsere Lieblingsbehandlung, von denen wir auch überzeugt sind, während jetzt natürlich dann große Ketten irgendwo aufmachen, hier in der Umgebung, Fußgängerzone, Lage und so weiter, was natürlich auch männliche und weibliche Patienten anzieht. Also es wäre interessant, wenn wir auch mal so eine Statistik aufstellen könnten, wie die Chirurgen das eigentlich machen.
Ja, das ist relativ schwer, das alles unter einen Hut zu kriegen, ne? Weil das Problem in Deutschland ist ja, dass diese Form der Behandlung nirgends wirklich gemeldet werden müssen. Also weder bei den Gesundheitsbehörden noch sonst irgendwo. Deshalb ist es ganz schwer, da an tatsächliche Zahlen,
an faktische Zahlen zu kommen. Und was du noch gefragt hast, Franziska, ob die Enttabuisierung, also dass man auch darüber spricht, offen, dass man was machen lassen hat, bei Männern vielleicht auch noch weiter zunimmt, also man eher offener wird, hängt bestimmt auch von Faktoren ab, die wir gar noch nicht vorhersagen und beeinflussen können. Da muss nur irgendein Super-Celebrity plötzlich offen über seine Behandlung
sprechen.
Jürgen
Klopp zum Beispiel mit seiner Haartransplantation. Ich sage heute noch, der hat das nach vorn gebracht. Ne?
Weil und das weiß jeder. Ja. Jeder Patient sagt dann auch, haben Sie denn den Klopp operiert? Ja. Also das wissen die Patienten wirklich
Antwort
bewusst.
Musst du jetzt leider schuldig bleiben für uns und auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie wir überhaupt jetzt wieder betonen möchten und müssen. Dass, auch wenn das hier schon sehr fachkundige Infos waren, keine Aussage in unserem Podcast natürlich ein live-ärztliches Beratungsgespräch ersetzen kann. Also da für alle Belange, gerade auch mögliche Ursachen von Haarausfall, was wir gerade angesprochen haben, medizinische Themen, muss man sich natürlich fachärztlich nochmal.
Und ist stets individuell zu betrachten. Ja. Christian, das hat richtig viel Spaß mit dir heute gemacht. Ich freue mich schon auf die Haarfolge. Hair free, hair voll, wie auch immer. Vielen lieben Dank, dass du dir für Alexandra und mich Zeit genommen hast. Ich meine, ihr zwei seht euch ja häufiger mal, auch in der Mittagspause. Ich sehe dich weniger häufig, deshalb freue ich mich immer umso mehr.
Das können wir jetzt ändern. Machen wir jeden Monat einen Podcast.
Da freuen wir uns sehr. Vielen, vielen Dank. Und wir sagen auch nochmal ausdrücklich, wir freuen uns über Anregungen unserer Hörerinnen und Hörer auf unserem Instagram-Kanal. Face to Face, geschrieben Face2Face_Ästhetik, können gerne nochmal Anregungen oder Kommentare hinterlassen werden, die wir dann direkt gerne aufgreifen für unsere nächsten Folgen.
Und in unseren heutigen Shownotes findet ihr natürlich auch den Insta-Account von Dr. Christian Merkel. Den verlinken wir da auch direkt, dann könnt ihr euch den mal genauer angucken.
Face to Face, let's talk about aesthetics.
Der Podcast für ästhetische Dermatologie und Medizin mit
Dr. Alexandra Ogilvie
und Franziska Bartel.